zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Sonntag, der 19. April, 20.29 Uhr. Wir wissen gar nicht, ob wir es noch können. Trotzdem ist hier Distanz und Gloria mit Folge 236. Es hat lange gedauert. Manche sind von den Toten auferstanden, gefühlt zumindest. Jesus auf jeden Fall am Ostersonntag. Bei mir fühlte es sich so ähnlich an. Ich bin auch soweit wiederhergestellt erstmal und begrüße sämtlicherseits hier Versammelte aufs Allerherzlichste, vor allem den Herrn Stett am anderen Ende des Mikrofones. Es waren bewegte Wochen, die werden wir jetzt in aller Ruhe aufarbeiten. Herr Stett ist zu Hause, ich bin wieder zu Hause, es ist wunderbar. Ich muss heute mit offener Tür meines Zimmers aufnehmen, denn hier fliegt eine Fliege rum und ich hoffe, dass die sich verzwitschert, weil nichts ist nerviger als Fliegen beim Schlafen im Schlafzimmer. So, erstmal richtiger Hot-Take zum Anfang. Jetzt aber die entscheidende Frage. Herr Stett, wie geht es dir? Bist du gut wieder angekommen und passt du noch in deine Hosen?
Also die erste Frage ist zu beantworten, nur möglich, wenn ich weiß, wie es dir geht.
Ja, das ist sehr nett. Es geht mir soweit wieder gut. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ich habe eigentlich kein Schnupfen mehr und auch keine Schnupfensymptome mehr, aber trotzdem ist so der Nasenbereich noch so ein bisschen geschwollen. Ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. Es war ja so, das habt ihr ja mitgekriegt, dass vor Ostern eine Folge ausfallen musste, weil ich krank war. Da lag ich auch richtig darnieder mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, habe auch Konzerte verschieben müssen. Und dann hatte ich ja diese wichtige und tolle Konzertreise nach Paris. Da war ich topfit. Da ging es mir gut, da hatte ich überhaupt keine Symptome und alles war fein. Und dann kam ich wieder und zwei Tage nach Wiederankunft ging genau dieselbe Scheiße nochmal los. Also ich habe im Prinzip, entweder war der Keim nie richtig weg, vielleicht ist er auch durch irgendwas nochmal aufgeblüht. Es könnte sein, dadurch, dass ich meine Impfungen für meine Flitterwochen bekommen habe, dass das vielleicht irgendwie nochmal einen Keim befeuert hat. Fakt ist, mich hat es dann nochmal hingelegt, so sehr, dass ich eine sehr wichtige Geburtstagsfeier in der Familie absagen musste, was mir sehr wehgetan hat. Denn es war ein runder Geburtstag, ein wichtiger runder Geburtstag, wo also alle Leute da waren, außer mir. Und jetzt ist es aber so, dass ich soweit wieder fit bin. Wie gesagt, es sind so die Nebenhöhlen noch so ein bisschen geschwollen aus irgendwelchen Gründen. Es kann auch Allergie sein, das geht ja manchmal nahtlos ineinander über. An und für sich geht es mir aber wieder gut soweit. So, jetzt habe ich die Frage beantwortet, jetzt musst du deinen Teil der Frage beantworten.
Also da ich jetzt weiß, dass es dir wieder gut geht, man hört es dir noch ein bisschen an, muss man ehrlich sagen, ja. Dadurch, dass ich jetzt aber weiß, dass es dir wieder gut geht, geht es mir auch gut.
Das ist ja lieb.
Ja, also ich weiß gar nicht so richtig, in welcher Verfassung ich mich gerade befinde. Also gesundheitlich geht es mir sehr gut.
Das ist schön.
Ja, es gibt so ein paar Dinge, die mich an eine Zeit vor 5 bis 6 Jahren erinnern. Allerdings zunächst erstmal noch die anderen zwei Fragen. Ich bin wieder gut angekommen und ich habe nicht zugenommen.
Das ist beachtlich.
Das ist nämlich bei dem italienischen und überhaupt mediterranen Essen ja so, dass wenn man das wie ein normaler Mensch genießt, dass man davon nicht zunimmt, sondern dass es eigentlich sehr gesund ist. Ja.
Da würden jetzt unter Umständen Ernährungswissenschaftler vor allem beim Blick auf Pizza und Pasta wahrscheinlich ein bisschen widersprechen, aber es ist ja immer so, die Dosis macht das Gift. Also
das sage ich,
in entsprechenden Mengen. Und es ist auch, ich habe auch gelernt, dadurch, dass die Italiener die Pasta so al dente kochen und die sind meistens wirklich sehr bissfest, ist sie auch gesünder, weil der Magen länger daran zu tun hat und sich daran abarbeitet.
Und vor allem, weil man dann nicht den Teller voll lädt bis zum Umfallen.
Ja.
Weißt du, da ist mehr Soße als Pasta dabei und das ist natürlich sehr, sehr gesund eigentlich. Ne?
Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, die Menschheit erstmal in Szene und in Kenntnis setzen, warum wir hier die ganze Zeit von Italien labern. Ich glaube nämlich, dass das vielleicht unter Umständen nicht alle mitbekommen haben. Herr Stett, wir sind ja ein Hörmedium, das heißt, hol doch die Leute mal ab.
Mache ich gleich und deshalb ist es auch, ich ziehe relativ große Bögen hier, weil woher bin ich denn überhaupt angekommen? Ja, ich bin aus Venedig zurückgekommen gestern. Oder wir sind aus Venedig zurückgekommen. Und warum ich mich so fühle, wie ich mich gerade fühle oder gar nicht weiß, wie ich mich fühlen soll, das erkläre ich auch gleich noch. Also, wie sicher viele mitbekommen haben, war jetzt die vergangene Woche von zahlreichen Streiks des fliegenden Personals geprägt. Des fliegenden Personals, ich sage jetzt mal in der Lufthansa Group. Ja, da war ja Lufthansa dabei, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline, Eurowings etc. Und bei einer dieser Airlines arbeite ich ja, das wissen viele. Und ich steckte in Venedig fest.
Und ihr habt quasi dagegen demonstriert, dass die Spritpreise euch zu teuer sind.
Das, genau. Wir haben gesagt, so geht's nicht.
Ja, macht mal billiger.
Es ist alles zu teuer, ja. Genau. Nein, also das hat andere Gründe, aber ich möchte mich nicht zu dem Streik äußern, weil das, da kann man sich erstens nur in die Nesseln setzen und zweitens kann es mir nur negativ ausgelegt werden und nicht positiv. Und es ist auch so, es fällt mir schwer, mich dazu zu äußern. Dazu bin ich einfach noch nicht lang genug dabei, muss man auch dazu sagen. Ja, und es ist auch so, das habe ich heute auch thematisiert im Familienkreis, es belastet mich sehr. Weil das sind ja kriegsähnliche Zustände. Ein Streik ist ein eskalierter Konflikt.
Ja.
Ja, das ist ja eigentlich das letzte Mittel, was es überhaupt gibt. Und das ist höchstgradig, wenn man da involviert ist, und das bin ich ja als Arbeitnehmer, ist das einfach höchstgradig unangenehm. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin allerdings diese Woche in einer Situation gewesen, die alles andere als unangenehm war. Bis auf diese ganzen Thematiken, die man sich da halt nachts zermürbt.
Darf ich, bevor du auf die angenehmen Seiten kommst, einmal ganz kurz, weil ich mir da selber auch nicht sicher bin und ich würde gerne lernen. Warum ist das jetzt so, dass du als Pilot dann aber nicht mehr dort wegkommst?
Das erkläre ich gleich.
Ja, okay, gut, da kommst du.
Das erkläre ich gleich. Also man muss dazu sagen, es haben mehrere Parteien gestreikt. Es haben eben die Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Und dann auch noch die unabhängige Flugbegleiterorganisation, also die Flugbegleiter. Und das haben wir jetzt halt alles in der Woche, Montag bis Freitag. Und es ist dann so, dass wir am Sonntag dorthin geflogen sind, planmäßig. Und der Flieger, mit dem wir hingeflogen sind, wurde von einer Crew, die dort bereits im Hotel war, ganz normal übernommen und nach Frankfurt zurückgeflogen. Und dann haben die ihren Umlauf gehabt und der Flieger war nicht mehr da. Und abends, an demselben Tag, Sonntag, kam die Spätschicht und hat einen Flieger nach Venedig gebracht und danach begann der Streik. Das heißt, es wurden Rückflüge nicht bestreikt, also quasi von Ausland zurück nach Deutschland nicht. Allerdings hätte man dann das Problem, wenn der Streik vorbei ist, keinen Flieger vor Ort zu haben. Eine Crew, aber kein Flieger. Und das geht dann immer darum, dass wenn es wieder losgeht, dass man irgendwie von woanders eine Crew und einen Flieger hat, um den wieder nach Frankfurt zurückzubringen etc. Das sind auch Sachen, die ich nicht so richtig verstehe, aber das gehört dazu, dass man da viele operationelle Dinge bedenken muss. Und das waren also zwei Crews in Venedig und nur ein Flieger. Das heißt...
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Bitte.
Das heißt, die Anweisung kam dann von der Gewerkschaft, dass du bitte dort bleibst, wo du bist? Oder?
Nee, die kommt dann von der Firma. Die Firma kriegt mitgeteilt, es gibt einen Streik und entscheidet dann, welche Flüge gestrichen werden und welche durchgeführt werden. Weil nie immer alle streiken nicht alle mit.
Ja.
Die wissen, wie viel quasi zur Verfügung stehen. Alle anderen werden als streikend registriert.
Ja.
Und dann werden halt Flüge gestrichen.
Okay,
so ist es bei der Bahn auch, das ist bei Transportunternehmen so, so läuft es da. Also die fallen nicht einfach plötzlich aus, sondern das weiß man ein, zwei Tage eher.
Okay.
Und also auch für die Gäste ist das dann so, dass die ein, zwei Tage eher wissen. In der Regel ist das so. Und am Mittwoch war quasi der Cockpitstreik zu Ende, aber der Kabinenstreik begann. Das heißt, es wurde der Flieger, der am Sonntagabend hergebracht wurde, zurückgeflogen von einer anderen Crew. Ich war nicht Teil dieser Crew. Das heißt, ich bin dann in Venedig geblieben bis geplanterweise Freitag. Dann wurde der Streik noch um den Tag verlängert und dann war es plötzlich Samstag. Das war allerdings abzusehen, weshalb das dann natürlich insgesamt 8 Tage waren. Das ist auch eine ganze Zeit, die ich dann von zu Hause weg bin. Allerdings an einem Ort, an dem es mir sehr gut ging. Das muss man wirklich dazu sagen. Ich bin jetzt hier nicht jemand, der Nachteile hatte, außer dem, dass ich nicht zu Hause war. Ja, muss ich auch mal dankbar sein. Es hätte mich deutlich blöder treffen können.
Auch da nochmal eine Nachfrage. Das heißt, ihr wart auch ganz normal in einem Crew-Hotel stationiert.
Wir waren
dadurch, dass ihr Crew-Hotel, die Anweisung bekommen habt, bleibt da, wo ihr seid, von der Firma, wart ihr dort auch ganz normal untergebracht.
Richtig, das ist eine Dienstreise, die auf diese Art und Weise weitergeht. Das habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber es ist natürlich in Venedig, gibt's wirklich, da gibt es viel zu sehen. Das ist ein toller Ort.
Tragisch.
Und da muss ich auch mal sagen, danke Schicksal, dass ihr mich dort abgesetzt habt und dass ich die Möglichkeit hatte, da ein bisschen länger Zeit zu verbringen. Und da jetzt dann auch klar war, es wird noch ein, zwei Tage länger dauern, habe ich das erste Mal auch meine Familie nachgeholt, dass wir zumindest Zeit miteinander verbringen konnten. Es hat natürlich auch mit Kosten verbunden, die einzufliegen mit einer anderen Airline, weil natürlich Lufthansa ja nicht fliegt. Und
ich habe ja gesehen, mit welcher Airline du die
eingeflogen hast. Ja, mit Austrian Airlines war das. Die bieten ja von Leipzig Flüge an.
Das ist schön. Okay, das ist schon mal interessant zu wissen. Die Nachfrage wäre jetzt gewesen, aber hast du da quasi durch alte Verbundenheit da irgendwelche Vorzüge noch? Nee, das ist.
Nein, also durch die aktuelle Verbundenheit. Also die Privilegien, die man als Mitarbeiter eben hat, die erstrecken sich nicht nur auf die eigene Airline.
Aha, verstehe.
Ja, und es ist so, dass die Familie dann da war, die Zeit konnten wir gemeinsam genießen. Also es war quasi ein Kurzurlaub, der natürlich auch Geld gekostet hat, aber natürlich so ermöglicht wurde. Und vor allem das Beste war, man hat mich mal auf Arbeit gesehen. Also nicht unbedingt am Arbeiten, aber so, wie ich quasi meine Layover verbringe. Und dann auf dem Rückflug ist meine Familie in dem Flugzeug, saß sie drin, was ich selber geflogen bin. Und das war für mich was ganz Besonderes, meine Familie nach Hause zu fliegen. Das ist wirklich toll gewesen.
Ja, das glaube ich.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil da sind so viele Sachen zusammengekommen, die zusammengehören. Und so viele Kreise haben sich da geschlossen. Das war wirklich, also hat mir so viel bedeutet. Kann ich hier so gar nicht in Worte fassen, ja. Also auch, dass sie das so mitgemacht haben und auch die Crew fand das total schön, dass die dabei waren. Also was ganz Besonderes. Und da muss ich wirklich an sehr viele Leute Danke sagen. Unter anderem auch einfach ans Glück, dass mir das so beschert wurde das ist jetzt nämlich der Punkt, da weiß ich nicht so genau, wie ich mich fühlen soll. In einer Zeit, die für viele sehr blöd ist, habe ich mal was Gutes, wirklich sehr Gutes abbekommen. Und zwar nicht dadurch, dass ich irgendwas getan habe, sondern einfach Glück hatte. Ja, vielleicht ein, zwei richtige Entscheidungen getroffen, aber auch nicht so, ich habe auch hart dafür gearbeitet, aber es ging anderen Piloten, die auch hart gearbeitet haben, nicht so gut, weil die mussten streiken und beziehungsweise mussten die Entscheidung treffen, ob sie streiken oder nicht. Das hatte ich in dem Fall nicht zu treffen, die Entscheidung. Ich habe die Zeit da genossen, auch mit der Familie zusammen. Und noch kommt dazu, dass es ja aktuell auch wirklich ein äußerst, also der Zeitpunkt, zu dem gestreikt wird, wird äußerst kritisch gesehen, weil die Welt sowieso absolut verrückt abläuft gerade. Also ich meine, und es ist so, dass wir nicht wissen, was macht das jetzt mit der Zukunft, dass der Sprit ausgeht, was bedeutet das für uns? Weißt du, eine andere Fluggesellschaft wird geschlossen und ich sitze in Venedig und freue mich meines Lebens. Also es ist wirklich schwierig,
das Leben ist ja
zu wissen, was man fühlen soll.
Das Leben ist ja immer multifaktoriell. Ja,
also ja, das hast du sehr schön gesagt.
Du kannst ja nichts für geopolitische Spannungen, für Idioten in Amerika. Du kannst auch nichts nicht exklusiv, du kannst auch nichts für den Streik deiner Airline. Den Kern haben ja ganz andere in Dreck gefahren. Da hast du ja, und das Schöne ist, ich als Außenstehender darf das ja sagen. Ja, mir können sie auf den Deckel geben, das ist mir wurscht. Ich finde, man darf auch, wenn es gerade weltpolitisch hoch und runter geht, mal Glück haben. Und das ist ja des Öfteren auch mit dem Tüchtigen. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Also es ist dann doch, finde ich, so, dass vieles im Leben auch irgendwie mit Karma zusammenhängt. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, aber oft ist es ja dann doch irgendwie so, dass guten Menschen auch gute Dinge passieren hin und wieder. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, der Zeitpunkt des Streikes. Ich muss sagen, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Ankündigung des Streikes las und am Tag danach quasi, dass die Experten davon ausgehen, dass bis Ende Mai irgendwie noch das Kerosin reicht. Dadurch wirkte das Ganze ein bisschen wie eine großkonzertierte Kerosinsparmaßnahme, was natürlich nicht war.
Also es wurde viel Kerosin gespart in der Woche.
Was natürlich nicht war, aber es wirkte sehr, also das Timing war sehr gut, fand ich.
Von der narischen Lage, ich weiß schon.
Es hatte was. Ich fand es auch ein bisschen witzig. Auch wenn es, also wahrscheinlich auch deswegen, weil es mich nicht betroffen hat direkt. Denn ich meine, wenn das vor einer Woche passiert wäre und ich nach Paris gewusst hätte, wäre das schwieriger geworden. Aber am Ende, guck mal, es gibt so viele Faktoren im Leben und das meinte ich mit multifaktoriell, die man auch selber nicht beeinflussen kann oder nur begrenzt beeinflussen kann. Man kann halt auch einfach mal Pech haben im Leben. Das wäre jetzt gewesen, wenn ich
hatte genau, ich auch schon oft genug.
So ist es, wenn ich jetzt genau einen Flug zum Beispiel genommen hätte, der dann bestreikt wird. Man kann aber eben auch wie du einfach auch mal Glück haben, auch in schweren Zeiten. Und das ist völlig in Ordnung. Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Ich finde das total schön. Ich habe ja auch die Fotoroll gekriegt, jetzt auch gerade nochmal von deiner Frau zum Zeitschinden.
Danke.
Also es gibt kaum eine Familie, der ich das mehr gönne als euch.
Das ist total lieb von dir. Und ich weiß auch, dass das viele andere auch so sehen. Und das hilft mir auch dabei zu wissen, dass ich das jetzt auch genießen darf. Und ich habe es auch sehr genossen. Und ich glaube, was wichtig ist in so einer Situation ist, man muss sich dessen bewusst sein.
So ist es. Ich glaube, man darf das jetzt nicht so unreflektiert hinnehmen und denken, es steht einem zu. Ich glaube auch, dass das ein Zug ist, der dir aber fern ist. Also das Gefühl habe ich bei dir nie, dass du jetzt sagst, mir scheint die Sonne aus dem Arsch und das ist richtig so. Wenn das so ist, dann weißt du das schon immer noch zu schätzen. Das finde ich toll. Und ansonsten ist es, also ja, ich meine, es wäre ja auch total dämlich und nicht im Sinne des Erfinders, wenn du mit einer total miesen Laune dann die ganze Zeit durch Venedig rennen würdest.
Das wäre äußerst schade.
Also ganz ehrlich, da würden dich die Italiener auch angucken, als wenn, keine Ahnung, als wenn du nicht ganz dicht bist. Das geht ja auch nicht.
Also das ist wirklich, also so, jetzt kommen wir mal zu den schönen Zügen von Venedig. Züge gibt es da nicht.
Doch, na klar gibt es da Züge.
Ja, aber nicht in dem inneren.
Nicht in deinem Leben, Kreis. Aber.
Genau. Nein, also man ist da, wir haben ein Hotel auf dem Festland und dann fährt man dann mit dem Zug rüber in die Lagune. Und das ist wirklich, also man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Das ist ja auch eine Bühne, diese Stadt.
Ja.
Da ist so vieles, wo man sich denkt, das ist nur dafür gemacht, damit andere sich das angucken. Und das Verrückte ist, es ist aber nicht so. Da leben Menschen so und arbeiten und fahren mit dem Boot zur Arbeit oder laufen. Ja, und gleichzeitig ist es trotzdem eine Bühne der Welt oder für die Welt.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich in Venedig schon mal gesungen habe. Ich erinnere mich, dass ich mindestens einmal, ich glaube aber zweimal von dort geflogen bin auf jeden Fall und jedes Mal zu völlig unchristlichen Zeiten. Das war immer bei Sonnenaufgang. Das war immer so 3.55 Uhr oder 4.50 Uhr oder sowas. Das war immer übelst eklig. Aber ich erinnere mich, den Sonnenaufgang über Venedig aus dem Flugzeug schon zweimal gesehen zu haben.
Also wenn du in Padova warst, dann ist es sehr gut möglich, dass du von da aus dann geflogen bist von Venedig.
Sowas, ja.
Also oder Triest oder sowas.
Ja,
ne?
Doch, das kann sein.
Jedenfalls ist es wirklich völlig faszinierend, kurz zusammenzufassen. Dort gibt es keine Autos, dort gibt es keine Fahrräder, keine Mopeds. Da gibt es nur Boote und
Menschen.
Sackkarren und Menschen, genau. Und das ist natürlich, ist es da auch laut in der Stadt, aber du hörst halt nur Menschengeräusch. Und ein paar Bootsmotoren, die aber nicht so irrsinnig laut sind. Und das ist ungewohnt. Ungewohnt beruhigend, weil man halt nur natürliche Geräusche hört, ja, auch wenn die quasi von uns sind, ja, von Menschen, aber das empfinde ich als natürlich grundsätzlich erstmal. Du hörst da wenig, also gar keine Autos fahren, und das macht, es beruhigt den Geist, auch wenn es natürlich mit Kindern ein bisschen weniger beruhigend ist, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich meine, ich war schon 2-3 Tage eher da. Und was mich aber wirklich besonders fasziniert hat, ist es, dass auch der öffentliche Nahverkehr dort in der Innenstadt von Venedig Boote sind. Das ist der öffentliche Nahverkehr. Das heißt, man kauft sich ein Ticket, entwertet das und steigt in ein Boot. Und wenn der nicht gleich einsteigt, fährt es weiter, wie eine Straßenbahn. Also das ist auch so. Die halten da halt an den Haltestellen und das sind trotzdem relativ große Fähren. Und wie die das in diesen engen Kanälen, diese riesen Fähren manövrieren, mit Zentimeter genau, also das ist auch faszinierend für jemanden, der auch selber so Transport, in einem Transportgewerke arbeitet. Also es ist wirklich.
Ich sag mal so.
Also das hat mich sehr fasziniert.
Das werden Leute über die 20 Meter breiten Flugzeuge von euch auch denken, wie ihr die da manövriert am Flughafen auf engstem Raum.
Wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich schon, das stimmt. Ich denke mir immer nur, mit dem Wasser hast du halt so das Ding, dass sich das schwerer einschätzen lässt, weil du da, du kannst halt nicht auf dem Asphalt bremsen, sondern hast halt nur das Wasser.
Ja.
Und das hat ein bisschen, ist nicht ganz so viskos wie fester Asphalt. Ja.
Sehr gut.
Ja, also.
Das finde ich einen schönen Folgentitel. Nicht ganz so viskos würde ich die Folge gerne nennen. Warte, was muss ich mir aufschreiben? Ich muss ja da erstmal googeln, wie man das buchstabiert.
Viskos, V-I-S-K-O-S.
Ja, so hätte ich es jetzt intuitiv auch geschrieben. Warte mal.
Ja.
Nicht so viskos.
Ja.
Könnte auch eine Aufforderung sein.
Also jedenfalls. Warte
mal, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? V-I-S-K-O-S.
Ja, genau, Viskos. Ja. Mhm. Also die Viskosität ist die Eigenschaft eines Mediums.
Das Fluide quasi, also wie flüssig sich eine
genau, je viskoser etwas ist, desto Weniger flüssig.
Weniger flüssig?
Ja.
Ich hätte jetzt gesagt mehr.
Das ist aber ja, je höher die Viskosität, desto, also Honig hat eine höhere Viskosität als Wasser.
Ich versuche ja gerade, make it make sense.
Also flüssiger Honig, da kannst du deine Hand sehr schwer durchbewegen und durch Wasser kannst du deine Hand leichter bewegen. Das, deshalb ist Honig.
Das ist interessant. Viskosäre. Ich dachte immer, die Viskosität zeigt an, wie flüssig etwas ist, aber mit steigender Viskosität auch die steigende Flüssigkeit sozusagen.
Also wie, ja, genau. Also man muss sagen, je stärker, je viskoser etwas ist, desto schwieriger ist es, da durchzufahren.
Ja, ja, aber das würde ja bedeuten, dass es weniger flüssig ist. Und ich hätte aber, ich dachte immer, es ist genau andersrum. Ich dachte immer, je viskoser etwas ist, desto flüssiger ist es auch.
Ja, genau, das kann man, das denkt man sich, aber es ist tatsächlich genau andersrum.
Dafür musste ich nur fast 32 Jahre alt werden.
Ja, bei mir waren es 10 Jahre weniger, aber nur weil ich was studiert habe, wo man das ein bisschen lernen musste. Ja. Es ist so, Asphalt, dadurch lässt sich schwerer durchfahren als durch Wasser. So kann man es sich merken.
Da ist, ja, das ist ja richtig.
Okay, also jedenfalls, es war höchstgradig faszinierend und ich habe die Zeit dort sehr genossen und wir waren natürlich auch lecker essen und so und das ist natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das können Italiener, da kann man nichts dagegen sagen.
Das ist nicht das Einzige, aber das können sie auch sehr gut.
Auch das können sie sehr, sehr gut.
Aber
sag mal, wie sieht denn das aus, Kunst in Venedig, Musikkultur?
Ja, na bitte, unbedingt.
Gibt's schon,
San Marco,
ne?
Hör mal.
Wollte schon sagen.
Da ist ja, die Mehrstimme, also die Mehrchörigkeit erfunden worden von einem gewissen Heinrich Schütz, der dort Kantor
krass,
war.
Ne? Der war dort Kantor?
Ja, ja.
Das ist mir gar nicht bekannt.
Soweit ich weiß, war Heinrich Schütz an San Marco Kantor und hat dort, deswegen sind viele seiner Werke auch vielchörig, weil dort im Prinzip die Mehrchörigkeit entstanden ist an diesem Dom.
Basilika San Marco?
Genau, und weil dort, weil das einer der ersten, oh Gott, jetzt wird es dünnes Eis, das ist jetzt ungegoogelt, aber meines Erachtens war das einer der ersten Döme, der mehrere Emporen hatte, von denen auch musiziert wurde.
Das sagt mir was, das habe ich schon mal gehört. Also es kann sein, dass das stimmt.
Also das Ungegoogelte daran, also ich weiß, dass es auf jeden Fall ein Dom ist, auf dem von mehreren Emporen musiziert wurde. Ich weiß aber, also der ungegoogelte Teil daran ist, ich weiß nicht, ob es einer der ersten war, wo auf den Emporen musiziert wurde. Es kann sein, dass es auch andere gab, wobei aber die Mehrchörigkeit ja eher unüblich war. Da war Schütz ja auch einer der Vorreiter in seiner Zeit in Italien.
Absolut.
Der ging nämlich, oh Gott, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, Schütz ging von München nach Italien, um bei Gabrieli zu lernen, Andrea Gabrieli. Und blieb dann da. Und jetzt kriege ich den zweiten Teil nicht zusammen. Ich gucke das nochmal nach, ich reiche das nächste Woche nach. Nächste Woche gibt es kurz einen Impulsvortrag über Heinrich Schütz in Venedig. Aber
das würde mich sehr interessieren.
Ich glaube, so viel Falsches war nicht dabei bisher.
Jedenfalls ist das ja auch eine Filmkulisse,
ja,
Venedig.
Absolut.
In so vielen Filmen kommt das vor, Spider-Man zum Beispiel, ja. In Inferno kommt das vor.
Ja,
ja, mit Robert Langdon, also Robert Langdon ist der Charakter, gespielt von Tom Hanks, nach einer Buchvorlage von Dan Brown. Und das haben wir gestern mal geschaut wieder, den Film. Der spielt auch in Florenz und in Istanbul, der Film.
Sehr
und
guter Film.
Ja.
Wie die ganze Reihe.
Ja. Genau, überhaupt. Ja. Auch die Bücher, sehr gut.
Und was ich bei Dan Brown so faszinierend finde, Entschuldigung, ist, wie präzise der es schafft, Fiktion und Wirklichkeit so zu verweben, dass du am Ende wirklich den Überblick verlierst, was ist jetzt wirklich faktisch und was ist ausgedachte Fiktion. Das finde ich
genau,
wirklich
also die extrem künstlerische faszinierend. Freiheit ist, die künstlerische Freiheit ist kaum zu erkennen.
Ja.
Das stimmt, ja. Und er übt ja immer Gesellschaftskritik und er führt auch, selten kommt er, äußert er sich mit seiner eigenen Meinung, sondern er führt immer eine Diskussion, eine Argumentation, das ganze Buch lang über verschiedene Themen, zum Beispiel eben Geheimdienstthemen. Aber ist, was wollte ich noch dazu sagen?
Venedig als
ja, genau,
Kulturstadt.
Donna Leon und sowas, ja. Diese Filme. Krimis und so, meine Oma hat das immer geguckt. Ich habe sie da quasi durch diese Stadt laufen sehen und alles.
Naja, und die ganzen Italiener waren doch auch da. Also Michelangelo, Leonardo, die haben dort auch gewirkt.
Ja,
genau.
Also der Marco Polo, der Flughafen heißt Marco Polo.
Ja, also die da gibt es ja auch wahnsinnig viel. Da gibt es auch ein berühmtes Museum in Venedig.
Da Vinci Museum
genau.
Gibt es da. Interaktives Museum, genau. Ja.
Also das ist schon eine Stadt, die sehr viel auch wieder Historie lebt und atmet. Das ist aber ja bei Italien, bei italienischen Städten ganz oft so. Also wenn man an Rom denkt, ich meine, das ist ein sehr populäres Beispiel, aber auch Florenz ist ja eine Wahnsinnsstadt, was da alles stattgefunden hat. Und da gibt es ja zig Städte, die da genauso sind. Ja, also das kannst du kaum aufzählen, was da alles stattgefunden hat. Und ich meine, es ist ja auch, liegt ja auch nahe, weil das römische Imperium war ja kein ganz kleines. Also da hat es einfach auch ganz viel zusammengekommen am Ende, geschichtlich, weltgeschichtlich. Absolut.
Ja, also überhaupt in Europa. Ne? Aber in Italien sieht man es halt nach wie vor noch. Ja. Das ist immer sehr besonders, finde ich. Ja, du wolltest, dir lagen die ganze Zeit schon Sachen auf den Lippen, aber ich musste ja erstmal raussprudeln.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte bloß anknüpfen, weil du vorhin von dem Essen in Italien sprachst. Und das passt ganz gut zu den drei Dingen, auch wenn die ein bisschen negativer angehaucht sind. Denn, Herr Stett, drei Dinge, die dich kulinarisch immer wieder enttäuschen. Also es gibt so Dinge, ganz kurz, um dir Zeit zu verschaffen, von denen ich so nach ein paar Jahren wieder denke, das könnte man nochmal probieren, vielleicht war es einfach nicht mein Tag, ja, aber irgendwie scheißen manche Dinge immer wieder rein. Also wo du dann auch wieder da sitzt und denkst, nervt, also das ist jetzt auch nicht besser geworden über die letzten 4 Jahre.
Das ist wirklich schwierig, also weil ich mich selten blenden lasse von Essen. Ja, also weil ich meistens erwarte, was es gibt, ja. Weil ich sehr bewusst esse. Ja, also wenn ich was bestelle, dann erwarte ich das relativ so, wie es kommt, wenn ich im Restaurant bin und wenn ich zu Hause koche. Ja, also vielleicht, man kann sagen, es gibt gewisse Pilzsorten, wo ich immer denke, ja, da kannst du ja eine Suppe draus machen, da kannst du es vielleicht retten und dann schmeckt es trotzdem langweilig. Das kann man vielleicht sagen. Und gekörnte Brühe.
Ja.
Einfach so. Ja, ja, ich meine, die kann man auch mal so trinken, aber die muss man immer relativ stark konzentrieren, die Brühe. Selber gemachte Brühe hingegen
ist gut.
Ist immer wieder besser, als ich glaube.
Ja.
Ja. Also wirklich ganz egal, ob das jetzt eine Fleischbrühe oder eine Gemüsebrühe ist, es ist immer was Besonderes, finde ich. Ja, und vielleicht noch eine dritte Sache, ja, auch ganz klar, billiger Fisch.
Ja, sehr gut. Oh ja, sehr, sehr gut.
Also billiger Fisch ist, schmeckt nicht.
Ja.
Schmeckt nicht und ist schlecht auch für alles eigentlich.
Absolut.
Also ernährungsphysiologisch für die Umwelt und für den Fisch und
für alle Fische Geschmack. Links und rechts von ihm, weil die meistens als Beifang mit im Netz da innen.
Genau. Also das vielleicht auch noch, wo man denkt, ja okay, bestellst du doch nochmal ein, was sage ich, irgendwie XY, Alaska, Seelachsfilet, whatever. Und dann schmeckt es einfach nicht.
Ja. Nee, das kann ich unterschreiben. Sehr gut. Mir geht es auch oft bei so manchen Schokoladensorten so, dass ich denke, so alle Jubeljahre, ach, probierst du nochmal? Und dann probierst du es und denkst, ist ordentlich besser geworden. Nichtsdestotrotz ist Essen eine sehr schöne Sache, prinzipiell.
Grundsätzlich ja.
Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz erzählen, was uns gestern widerfahren ist.
Bitte.
Und dann könnten wir auch schon so langsam zum Schluss kommen, denn ich muss ja das Ganze auch noch schneiden und hochladen sogar, damit ihr das pünktlichst heute noch hören könnt. Außerdem habe ich dann auch
irgendwann noch Stimmt, du hast so, ja gar nicht mehr so viel Zeit.
Feierabend.
Ne?
So ist es.
Ja. Was? Am Wochenende Feierabend?
Ja.
Kennst du sowas überhaupt noch?
Selten. Ich werde besser darin, mir den zu nehmen.
Das ist sehr wichtig. Wichtig,
wir hatten gestern nämlich ein Konzert, was aus mehreren Gründen sehr besonders war. Zum einen war es das erste vollständig fünfstimmige A Cappella-Konzert seit, ich glaube, 6 Monaten, weil ja ein Kollege von uns längerfristig krank ausgefallen war, der jetzt wieder voll da und das war aus dem Grund schon sehr emotional. Es war ein neues Programm, was wir gemacht haben in Lübben zum Oha, jetzt will ich schon falsch sagen, ich glaube 325. Jubiläum von Paul Gerhardt. Das ist Paul-Gerhardt-Stadt Lübben, ja, im Spreewald. Sehr nettes kleines Örtchen, da kann man auch durchaus mal zum Urlaub machen hinfahren. Und anlässlich dieses Jubiläums haben wir ein komplettes Paul-Gerhardt-Programm gemacht und erstellt und durchdacht. Und das hatte also gestern seine Premiere. Und Teil dieses Paul-Gerhardt-Programmes war ein Stück von mir für Amakord, was heißt Paul-Gerhardt-Fragmente. Und dieses Stück verarbeitet 4 Choralmelodien von Paul Gerhardt in einer Neukomposition und webt diese zusammen zu einem neuen Stück. was also gestern auch Premiere hatte und glücklicherweise recht gut angekommen ist. Und da gab es so einen schönen Moment dann in der Probe, weil ich unter anderem verwendet habe aus Herzlich tut mich verlangen, ja, wenn ich einmal so scheiden, vielleicht besser bekannt, oder oh Haupt voll Blut und Wunden, habe ich die, ich bin nicht falsch, ich glaube 9. oder 10. Strophe benutzt, die da heiße, erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meiner Not. Und genau diese Strophe ist die, die am Kruzifix steht, quasi in Goldlettern in dieser Kirche. Und das wusste ich vorher nicht. Und das war ein sehr schöner Zufall.
Das wusstest du nicht?
Nee, das war tatsächlich.
Krass.
Also ich könnte natürlich jetzt großkotzig sagen, das war geplant, aber es war es nicht und ich freue mich da sehr
drüber. Nee, das ist doch viel schöner, dass du das nicht wusstest und es einfach so schön passt.
War wieder Eingebung quasi.
Ja.
Nee, deswegen, also da habe ich mich sehr gefreut in der Probe, als ich das gesehen habe.
Mhm.
Und auch ansonsten war das, wie man sich dann vorstellen kann, ein sehr emotionales Konzert aus eben verschiedensten Gründen. Und das war sehr schön. Das nächste Konzert, was wir haben, ist dann schon das Eröffnungskonzert vom A Cappella Festival am 1. Mai.
Ein Highlight lacht, jagt das andere.
So ist es.
Was sagst du?
Am 1. Welche Mai. Tag?
1. Mai. Das ist übrigens ein Mittwoch, gell?
Nee,
Donnerstag. Susi, Donnerstag. Sogar Freitag.
Freitag.
Es ist ein Freitag. Ja, jetzt haben wir sogar jetzt schon 3 von den 7 Tagen durch.
Ja, jetzt haben
aber wir der 3. ist es. Ja, es ist auf jeden Fall der Freitag.
Ich glaube auch, dass es der Freitag ist.
Ja.
So, das war das. Ich habe noch eine Empfehlung der Woche. Nämlich gibt es bei HBO Max eine Sendung, Serie, ich weiß nicht, wie nennen wir das, ein Format, nennen wir es Format. Das heißt, das große Harry Potter Bake-Off wird moderiert von den Weasley-Zwillingen, Oliver und James
Phelps. Von Oliver
Phelps.
James, ja.
Und es ist total geil, weil es darum geht, dass Teams Kuchen backen mit Harry Potter-Thema. Und die müssen halt verschiedene Themenbereiche dort abdecken vom Backen her. Es sind sehr realistische Kuchen, zum Teil sehr witzige Kuchen. Wir verschlingen das und wir finden es fantastisch. Kann ich empfehlen, ist keine bezahlte Werbung, es ist einfach weil gut. So, das wäre also meine Empfehlung, gerade für Harry Potter Enthusiasten, die kommen da auf jeden Fall voll auf ihre Kosten, auch durch diverse Special-Auftritte von verschiedenen ehemaligen Schauspielerinnen und Schauspielern. Kann ich sehr empfehlen. Ansonsten kann ich auch empfehlen, das A Cappella Festival da hinzukommen. Das ist kein Fehler, werde ich bestimmt nächste Woche auch nochmal sagen, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge. Das müsste dann Folge 237 sein. Ansonsten habe ich noch einen Heinz. Herr Stett, hast du noch was zu sagen?
Mir ist nur gerade aufgefallen, es ist auf jeden Fall kein Fehler, sondern ein M-Fehler.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. Empfehlt euch, fehlt euch nichts, sondern empfehlt euch gegenseitig.
So ist es.
Und fehlt euch nicht.
Ich habe einen Heinz, von dem ich hoffe, dass ich ihn noch nicht hatte. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte es sein, dass er schon mal da war. Wenn das so ist, dann erinnert euch nicht dran und hört zu, als wenn es das erste Mal wäre, dass ihr es hört.
Ich meine, in der 729. Folge kann das durchaus mal passieren.
Das könnte schon mal vorkommen. Der Heinz aus Heinz Erhardt Klassisches heißt Der Tauche nichts. Frei nach Schillers Taucher. Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch? Einen güldenen Becher habe ich mit, den werfe ich jetzt in des Meeres Bauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mannen und Knaben, der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog, der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief, die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg, und abermals der König rief, wer wagt es, Knippersmann oder Ratt, zu schlauchen in diesen Tund? Wer es wagt, das erklär ich an Eides Statt, darf küssen meins Töchterleins Mund. Darf heiraten sie und mein Land verwalten, und auch den Becher darf er behalten. Da schlichen die Mannen und Knappen von dannen, bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich, der Becher liegt heute noch. In diesem Sinne.
Ja, spitze.
Weiter so, Raketengude.